Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Demokratietest. Wie gut die nächsten Wahlen vor IT-Risiken geschützt sind. Abgetaucht. Meinungsmache findet immer mehr auf geschlossenen Kanälen statt. Adresszwang. E-Mail-Anbieter müssen im Zweifel die Internetprotokolldaten feststellen. Krypto-Jacking. Coin-Eater findet Webseiten mit Fremdschürfer-Software. Und das digitale Logbuch. Aprilbot.
Wahlen sind ja bekanntlich das Fundament unserer Demokratie. Doch gerade diese Basis ist sehr empfindlich und beliebter Angriffspunkt für Manipulationen geworden. Diese können ganz einfach, zum Beispiel in Form von Wahlbetrug mit gefälschten Stimmzetteln oder eher subtil per Meinungsmache beeinflusst werden. In Deutschland war es an dieser Front eher ruhig, aber das europäische und globale Bild hat sich in den vergangenen Jahren sehr gewandelt. Plump manipuliert wird dabei eher selten, doch medial gestreute Lügen über Kandidaten wie zuletzt im US-Präsidentschaftswahlkampf, das sind deutliche Alarmzeichen. Genauso, wenn auf einmal massenhaft Daten im Internet veröffentlicht werden, die mutmaßlich aus Hackerangriffen stammen. Nun stehen hierzulande demnächst die Europawahl und auch einige Landtagswahlen an. Jan Rehm, wie sicher sind denn die bevorstehenden Wahlen und vor allem, welche Rolle spielt die IT dabei?
Manfred, zum ersten Teil Ihrer Frage. Wahlen an sich können in Deutschland, kann man sagen, als ziemlich sicher bis sehr sicher angesehen werden. Und die IT spielt dabei heute eine vergleichsweise große Rolle. Denn es geht ja nicht nur um die Wahl an sich, sondern auch vor allem um die Zeit davor. Der offensichtlichste IT-Einsatz bei der Wahl, das wären Wahlcomputer, die aber aus guten Gründen in Deutschland bei politischen Wahlen gar nicht eingesetzt werden dürfen. Aber bei der Stimmauszählung, da werden Computer genutzt, was 2017 zu einigen Verstimmungen geführt hat, wie wir gleich hören werden. Darüber hinaus sind im Vorfeld und während der Wahl in gewisser Weise diverse Computersysteme relevant. Das reicht von der IT in den Parlamenten über die Rechner der Politiker und ganz wichtig auch die Rechner der Medien und nicht zuletzt die der Bürger. Und alle diese Systeme können in gewisser Weise Einfluss auf den Ausgang der Wahl haben.
Ja, dann hören wir doch, wie diese Systeme in der Wahl involviert sind und wie es um ihre IT-Sicherheit bestellt ist.
Es ist noch gar nicht so lang her, 2015 war es, da erschütterte ein ziemlich erschreckender Hackerangriff das Land.
Unbekannte Hacker haben den Bundestag ins Visier genommen. Mindestens seit Dienstag wird versucht, auf das interne Datensystem des Parlaments zuzugreifen.
Mitte Mai 2015 bemerkte die IT-Abteilung des Deutschen Bundestages, hier stimmt etwas nicht. Was genau? Das ist bis heute nicht ganz klar, erklärt Markus Feilner.
Die Details sind nicht ganz geklärt, das wird sich wahrscheinlich auch nie klären lassen.
Der IT-Journalist Feilner hat versucht, den Hack 2015 nachzuzeichnen. Sicher ist, dass die Netzverwaltung des Bundestages basierend auf dem System eines US-Konzerns zumindest falsch konfiguriert war. So hatten mehr Mitarbeitende höchste Systemrechte im Netzwerk, als nötig und gut war. Unter anderem über diese Schwachstelle konnten die Angreifenden in die Netze eindringen. Entsprechend lautet Fallners Fazit noch heute.
Der Bundestagshack war insofern besonders erschreckend, weil wir bei der Recherche feststellen mussten, dass grundlegende Sicherheitsaspekte nicht beachtet oder bedacht wurden.
Welche Daten damals abhanden kamen, bleibt unklar. Gemeinsam mit dem BSI, dem Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, baute der Bundestag sein Netz neu auf. Teilweise tagelang waren die Rechner abgeschaltet. Technik wurde großflächig getauscht. Ist das Netz nun heute sicher? Aus dem Bundestag heißt es:
Zu Angelegenheiten der eigenen IT-Sicherheit veröffentlicht die Bundestagsverwaltung grundsätzlich keine Erklärungen.
Experten wie Markus Feilner bezweifeln, dass die IT des Bundestages nun als sicher gelten kann. So seien auch heute noch Systeme im Einsatz, für die aktuelle Angriffswerkzeuge bereitstünden. Zudem sei das deutsche Parlament ein extrem attraktives Angriffsziel. Doch nicht immer ist es die Technik, die Angreifenden den Zugang ermöglicht. Oft genug ist es der Mensch. Der wird getäuscht mit präparierten Mails oder gefährlichen E-Mail-Anhängen. Da hilft nur Aufklärung, erklärt Arne Schönbohm, Präsident des BSI.
Wir haben eine Vielzahl von Sensibilisierungsmaßnahmen auf der Bundesebene durchgeführt im Vorfeld der Bundestagswahl 2017, wo sehr viele auch teilgenommen haben. Mit der Bundestagsverwaltung arbeiten wir sehr eng zusammen, damit eben auch die Bundestagsinfrastruktur entsprechend geschützt wird. Das, was natürlich jeder zu Hause privat macht als Bundestagsabgeordneter, ist natürlich auch dementsprechend private Dinge. Und da haben wir gesehen, dass einige eben dort noch Nachholbedarf haben, Verbesserungsbedarf haben, um ihre Sicherheit zu erhöhen.
Die Sicherheit wurde auch bei den Werkzeugen erhöht, die für die Wahlen in Deutschland eingesetzt werden. So waren 2017 Sicherheitslücken in Programmen bekannt geworden, die zur Auszählung der Stimmen genutzt werden. Aufgedeckt hatte das unter anderem der Chaos Computer Club, der auch entsprechende Softwareflicken bereitstellte. CCC-Sprecher Frank Rieger erklärt:
Die Situation ist gegenüber der Bundestagswahl, der letzten Bundestagswahl, quasi unverändert, was aus meiner Sicht eigentlich ein Skandal ist. Das heißt also, es wird immer noch Software eingesetzt, die eigentlich nicht eingesetzt werden sollte und die anfällig ist.
Dem widersprechen BSI und Bundeswahlleiter Georg Thiel. Demnach seien umfangreiche Änderungen an den Programmen vorgenommen worden. Die Fehler seien abgestellt. Auch die elektronische Kommunikation sei abgesichert. So werden laut Georg Thiel nach Auszählung der Papierwahlzettel die Ergebnisse
dann an unser sicheres Bundesbehördennetz gegeben. Dieses Bundesbehördennetz ist mehrfach abgesichert, wird in der Wahlnacht permanent beobachtet, ob es da Attacken auf das Netz geben könnte. Die Monitoringstellen des BSI überprüfen dieses. Dieses Behördennetz, was wir haben, das ist mehrfach abgesichert.
Jan, diese Auszählungssoftware ist ja nur ein Hilfsmittel für den Wahlabend. Das amtliche Endergebnis dagegen beruht nach wie vor auf den Papierstimmzetteln. Was ist also das Problem mit der Software?
Das Problem ist, dass wenn es einem Angreifer gelingt, die Zahlen maßgeblich zu verändern, dass die vorläufigen Wahlergebnisse dann am Wahlabend signifikant von den späteren amtlichen endgültigen Wahlergebnissen abweichen. Und das birgt das Potenzial für, sagen wir, starke Verwirrung beim Bürger. Der könnte hier nämlich Wahlmanipulation oder Ähnliches wittern. Und gerade in Zeiten von Fake News und gesteigerter Aufmerksamkeit für Verschwörungstheorien wäre das natürlich absolut fatal. Bürger und Bürgerinnen könnten das Vertrauen in die politischen Prozesse verlieren, ja, in den Wahlprozess selbst verlieren oder beides zumindest stark in Zweifel ziehen.
Ja, damit nicht genug der IT-Gefahren. Im Beitrag war ja auch von der Sensibilisierung der Parlamentarier die Rede, die unter anderem das BSI macht. Das führt mich dann zu den Datenleaks, das Durchstechen von privaten Daten von Politikern und Prominenten. Erst zu Anfang dieses Jahres haben wir sie gesehen. Wie gefährlich sind solche Datenleaks und sind sie auch im Vorfeld der kommenden Wahlen zu erwarten?
Erwartet werden solche Veröffentlichungen sowohl für die Europawahl als auch eventuell für die Landtagswahlen. Beim letzten Datenleck waren ja in Anführungsstrichen nur zum Teil sehr persönliche Daten wie Personalausweisdaten, geheime Telefonnummern und Ähnliches enthalten. Schlimm genug. Es könnten aber auch echte oder gefälschte interne Papiere aller Art sein, die dann veröffentlicht werden. Und damit könnte dann beispielsweise Stimmung für oder gegen Kandidatinnen oder Kandidaten gemacht werden. Und wie das aussehen könnte, erklärte mir ein Beobachter im Gespräch. Er sagt, das sahen wir im US-Präsidentschaftswahlkampf. Da ging es dann auch nicht mehr darum, einen der beiden Kandidaten entweder zu stützen oder zu diskreditieren. Es ging vor allem darum, die Wähler einer Seite von der Wahl abzuhalten, damit der andere dann eben gewinnen kann.
Ja, womit wir auch bei den Medien wären. Wie gefährdet sind die für Angriffe?
Sehr gefährdet. Da sind einmal die Medien selbst, die sich nur schlecht gegen Angriffe beispielsweise durch entsprechend präparierte Dokumente wehren können. Die Experten sagen, der Datenverkehr in den Medienhäusern ist einfach viel zu groß. Zum Beispiel hat Frank Rieger das gesagt. Und dann ist immer wieder und immer noch in den Medien vor allem die Rede von Bots in sozialen Netzwerken oder Fake News. Politiker greifen das auch immer wieder gerne auf. Hier sind sich jedoch die Experten ziemlich sicher, dass die Bots eigentlich gar keine Rolle mehr spielen, wenn sie es denn je taten. Viel gefährlicher, und auch das wurde bereits mehrfach beobachtet, Stichwort Chemnitz und Köthen letztes Jahr oder auch die Wahl in Brasilien zuletzt, da ist, dass sich die Kommunikation und Beeinflussung in nicht öffentliche Kanäle verlagert. Das sind beispielsweise WhatsApp-Gruppen, über die dann manipulative Inhalte oder Falschinformationen geteilt werden. Und auf eine weitere Gefahr wies mich Frank Rieger auch noch hin. Er deutete in Richtung Großbritannien und eine, sagen wir, Strategie des Chaos im Umfeld der Brexit-Entscheidung. Da sei es nicht mehr darum gegangen, konkret in die eine oder andere Richtung zu manipulieren, sondern einfach darum, größtmögliche Unsicherheit zu schüren und in gewisser Weise auch ein Chaos zu erzeugen. Und Ähnliches erwartet der CCC-Sprecher auch für die kommenden Europa- und Landtagswahlen hierzulande.
Jan Rehm über die Bedeutung von informationstechnischen Systemen für die kommenden Wahlen. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF
Forschung.
Seit rund 10 Jahren ist die Berliner Firma mit einem ungewöhnlichen E-Mail-Service unterwegs. Posteo hat sich einen Namen als datenschutzfreundlicher und datensparsamer E-Mail-Anbieter gemacht. Vor allem mit der Möglichkeit, anonym ein Postfach einzurichten und zu benutzen. Doch dieser Service hat nun juristische Schrammen bekommen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass relevante Daten im Falle von legitimen Strafverfolgungsmaßnahmen erhoben werden müssen, auch wenn das für den Dienst selbst nicht nötig ist. Bislang erhob Posteo keine IP-Adressen und wollte das auch nicht extra für die Strafverfolgungsbehörden tun, wird nun aber dazu gezwungen. Ist die Entscheidung des Verfassungsgerichtes eine Selbstverständlichkeit oder ein Paradigmenwechsel? Ralf Rutter ist der Frage nachgegangen.
Für Laien ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Ende letzten Jahres wohl eine Selbstverständlichkeit, für die Branche hingegen ein bemerkenswertes Grundsatzurteil. Wenn die Strafverfolgungsbehörden ein E-Mail-Postfach überwachen, dürfen sie vom E-Mail-Anbieter auch verlangen, dass der ihnen die IP-Adressen mitteilt, von denen aus auf dieses Postfach zugegriffen wird. Und zwar sogar dann, wenn er selbst sie gar nicht wissen will und sie normalerweise gleich wieder löscht. Auch für Sebastian Fiedler ist das eine Selbstverständlichkeit. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter sieht darin keine Ausweitung der staatlichen Überwachungsmaßnahmen. Vielmehr gehe es darum, dass die Ermittlungsbehörden mit der technischen Entwicklung Schritt halten müssen.
Derzeit sieht es so aus, dass wir in vielen Bereichen der Kommunikation eine völlig unstreitige Überwachung der Kommunikation nicht mehr vornehmen können, weil die Technik und die Gesellschaft sich an der Stelle geändert hat.
Es gehe also um die Wiederherstellung des Zustandes von vor dem digitalen Zeitalter. IP-Adressen seien oft die letzte verbleibende Spur bei einer Ermittlung.
Das Bundeskriminalamt hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch einmal auf diesen Umstand hingewiesen, wie viele Tausende von Verfahren der Kinderpornografie entsprechend nicht weiter ermittelt werden konnten, weil eben diese Daten nicht weiter betrieben werden konnten.
In wie vielen Fällen es dabei um Zugriffe auf E-Mail-Konten geht, kann Fiedler nicht sagen. Dazu kennt er keine Statistik. Der vorliegende Fall begann für den E-Mail-Dienst Posteo 2016, als ein Gericht die Herausgabe von IP-Adressen verlangte, die zu einem Postfach gehörten, das nun überwacht werden sollte. In dem Ermittlungsverfahren ging es um Drogen und Waffen. Posteo weigerte sich beharrlich, ließ es sogar auf ein Bußgeld ankommen und legte dann Verfassungsbeschwerde ein. Im Verfahren kam ihm die damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Vosshoff mit einem Gutachten zu Hilfe, das dem Deutschlandfunk vorliegt. In dieser Stellungnahme von April 2017 legte Vosshoff auf 8 Seiten dar, dass ein E-Mail-Anbieter nicht zum Vorhalten oder gar Erheben von Daten gezwungen werden kann, die von Ermittlungsbehörden gebraucht werden, von ihm selbst jedoch nicht. Das Verfassungsgericht hat sich nun aber auf eine bisher nicht einschlägige Vorschrift berufen. In der Strafprozessordnung regelt § 100a die Telekommunikationsüberwachung. Er enthält 2-mal die Formulierung Inhalte und Umstände der Kommunikation. Zu den Umständen gehört nun mal die IP-Adresse, sagt das Gericht, und die kennt der E-Mail-Anbieter zumindest für einen kurzen Moment. Dass Posteo sie sofort löscht, sei nicht zwingend. Der Anbieter kann sie einer Ermittlungsbehörde zur Verfügung stellen und müsse es deshalb auch. Diese Regelung greift aber nie rückwirkend, verpflichtet den E-Mail-Anbieter also nicht zur Vorratsdatenspeicherung. Peer Heinlein sieht den Beschluss des Verfassungsgerichtes trotzdem kritisch und bezeichnet ihn als Paradigmenwechsel.
Bedenklich ist natürlich schon, wenn das Bundesverfassungsgericht hier angedeutet hat, ein Anbieter müsste zum Zwecke der Strafverfolgung Daten sammeln oder speichern, die er eigentlich selber gar nicht speichern möchte, dann ist das schon eine sehr grundlegende Entscheidung, weil das war in der Vergangenheit anders. Das ist schon eine sehr krasse Entscheidung.
Heinlein betreibt seit den 1990ern E-Mail-Server. Seit rund 5 Jahren bietet er den Dienst Mailbox.org an, der ähnlich wie Posteo auf Datensparsamkeit und Datenschutz achtet. Dort werden allerdings IP-Adressen einige Tage lang gespeichert, auch zur Sicherheit der Kundschaft. Die Gerichtsentscheidung findet der studierte Jurist Heinlein brisant, denn es gibt laut ihm kein Gesetz, das eine Firma dazu zwingt, Daten, die sie nicht vorliegen hat, für die Strafverfolgungsbehörden extra anzulegen. Bei der Aufklärung von Straftaten will der Berliner jedenfalls kooperieren und er tut das nach eigener Aussage auch oft. Seine Erfahrung dabei ist aber:
Wer vorsätzliche kriminelle Straftaten begeht, der weiß sich eigentlich digital im Netz zu schützen, arbeitet mit anonymisierten IP-Adressen und in aller Regel wird es dort kaum sinnvolle Informationen zu holen geben.
Auch bei anonymen E-Mail-Diensten muss für die Strafverfolgung die IP-Adresse erhoben werden. Darüber berichtete Ralf Rutter. Das Delikt des Stromdiebstahls in Zeiten von Kryptowährungen feiert diese Straftat eine seltsame Renaissance. Denn immer wieder versuchen Kriminelle, ihre Serverfarmen am Stromzähler vorbei neue Bitcoins oder Petrus schürfen zu lassen. Das ist die plumpe Tour. Subtiler ist da schon das Crypto-Jacking. Wenn Online-Diebe auf Webseiten spezielle JavaScripts platzieren, die die Rechner der Surfer schürfen lassen, ohne deren Wissen und natürlich auf deren Kosten. Die Fachhochschule St. Pölten in Niederösterreich hat nun einen Service gestartet, die diese JavaScripts aufspürt und ihre Ausführung bei den Usern zu Hause verhindert. Das System heißt CoinEater und Sebastian Schrittwieser hat es mir erklärt.
Wir haben eine Software geschrieben, die im Prinzip zweigeteilt ist. Das eine ist ein Scanner, der das ganze Internet täglich, also jede Nacht an der Fachhochschule St. Pölten, durchforstet nach solchen Crypto-Checking-Webseiten. Und jeden Tag in der Früh, wenn wieder ein Scan fertig ist, werden diese Informationen, wo sich aktuell Crypto-Checking im Internet befindet, an eine Browser-Erweiterung für Firefox beziehungsweise für Chrome weitergeleitet. Das passiert vollkommen automatisch und da muss man sich jetzt als Anwender nicht darum kümmern. Und wenn man jetzt auf so eine Webseite surft, wo im Normalfall Crypto-Checking aktiviert wird, wo dann die eigenen Ressourcen vom eigenen Rechner verwendet werden, dann wird das einfach unterbunden. Das heißt, da wird dann der Rechner nicht mehr bis zur vollen Auslastung sozusagen hochgefahren und man kann die Webseite ganz normal benutzen ohne das Crypto-Checking.
Dass es passiert, ist klar, aber wie kann es passieren, dass wenn ich auf irgendeiner Webseite surfe, dann auf einmal mein Rechner gekapert wird, ohne dass ich das merke?
Also im Prinzip ist es einfach so, dass man diese Webseite aufruft, dann wird der Inhalt der Webseite dargestellt und im Hintergrund läuft dann noch ein kleines Programm, das einfach dieses Crypto-Mining durchführt. Ob das jetzt auf der Webseite direkt eingebunden ist von den Webseitenbetreibern oder ob das zum Beispiel über Werbung ausgeliefert wird, das kann nämlich auch genauso passieren, das ist dann nicht relevant. Also das kann einfach passieren durch das Aufrufen der Seite.
Wie wird es denn ganz konkret jetzt auf meinem Rechner verhindert, dass diese Kryptowährungs-Schürf-Software abläuft?
Also die Browser-Erweiterung, also dieser CoinEater, der schaut sich im Prinzip jede Verbindung, die ins Internet hinausgeht, an und hat dann eine lange Liste mit allen Webseiten oder Adressen, wo dieses Crypto-Checking aktiv ist. Und diese Verbindungen werden dann einfach blockiert.
Das heißt also, die Fachhochschule St. Pölten im Moment führt so etwas wie eine schwarze Liste, die dann an mein Schutzprogramm übermittelt wird. Nach welchen Kriterien werden denn diese schwarzen Listen erstellt?
Diese Listen werden vollautomatisch erstellt. Zum CoinEater, zu der Browser-Erweiterung muss man sagen, die basiert im Prinzip auf öffentlich verfügbarer, kostenloser Software. Wir haben im Prinzip diese schwarzen Listen entwickelt, beziehungsweise das automatische Erstellen dieser schwarzen Listen. Alle bisherigen Browser-Erweiterungen, die auch dieses Crypto-Checking versuchen zu blockieren, basieren auf manuellen Listen. Wir haben festgestellt, dass das einfach nicht skaliert. Es gibt tausende von Webseiten, die dieses Crypto-Checking verwenden und es werden täglich mehr und es wechselt auch einfach ständig und man kann einfach manuell solche Listen nicht wirklich sauber pflegen. Deshalb ist unser Ansatz, es wirklich vollkommen automatisch zu machen. Also wir wissen, wie diese Verbindung zu diesen Crypto-Checking-Servern aufgebaut werden, wie die ausschauen und erkennen anhand der Verbindungsdaten, die dort übermittelt werden, wo sich Crypto-Checking befindet und können das vollautomatisch zu unserer Liste hinzufügen.
Und mit welchen Methoden können Sie einen konkreten Crypto-Checking-Angriff erkennen?
Ja, also wir schauen uns die Struktur der Verbindungen an. Das heißt, bevor wirklich jetzt einmal gemeint wird und diese Verbindung tatsächlich dann hergestellt wird, muss zuerst einmal eine Authentifizierung stattfinden zum Server, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise abläuft. Und dann werden die Daten, die fürs Mining verwendet werden, an den Computer zurückübertragen. Dann findet das eigentliche Mining statt und dann verbindet sich die Software praktisch wieder zurück zum Server. Und diese Verbindung, die ist so charakteristisch, dass wir anhand von einigen Sekunden der Analyse feststellen können, ob da jetzt Crypto-Mining stattfindet oder nicht.
Sie haben ja eben erklärt, dass ein wesentliches Kriterium zum Feststellen ist, dass man sich genau anguckt, wie der Kommunikations- und der Verbindungsaufbau ist. Wird das einzige Kriterium bleiben oder kann man jetzt Ihr System erweitern um andere Kriterien?
Nein, also wir haben im Prinzip eine ganze Reihe von unterschiedlichen Kriterien. Es hat bis vor kurzem, bis letzte Woche, hat es einen Anbieter gegeben für dieses Crypto-Checking, der im Prinzip 90% vom Markt abgedeckt hat. Den gibt es jetzt seit einer Woche nicht mehr und es ist ganz, ganz spannend für uns zu sehen, wo jetzt die ganzen Betreiber hinwandern, zu welchem Service. Wir haben da schon sehr, sehr viele unterschiedliche Methoden gesehen, wie da Cyberkriminelle versuchen zu verstecken, dass sie dieses Crypto-Checking durchführen, wie zum Beispiel, dass sie die Verbindungen über Proxy-Server leiten. All das erkennen wir im Prinzip, weil wir nicht nur statisch praktisch auf die Verbindungsdaten draufschauen, sondern wirklich einmal dieses Mining starten lassen und dann anhand der Struktur von den Verbindungen dann feststellen können, was da passiert. Das ist jetzt nicht nur rein der Verbindungsaufbau, sondern viele andere Dinge auch, wie zum Beispiel, wie viele Daten da übertragen werden und ähnliche Dinge.
Wie wird das denn jetzt weiterlaufen mit CoinEther? Wird das in irgendeiner Form ein Dienst werden, für den man vielleicht auch bezahlen muss? Oder wie stellen Sie sich das Geschäftsmodell vor?
Also unser Ziel aus Forschungssicht ist es, eine robuste Software zu haben, wo wir sehr, sehr schnell in der Lage sind, neue Methoden von Online-Kriminellen zu identifizieren und damit dann sehr, sehr schnell diese Blocklisten zu erstellen und die der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Der CoinEther ist in einem Forschungsprojekt entstanden, das mit Ende des Jahres 2018 ausgelaufen ist. Trotzdem werden wir diese Blockliste und diese Scans weiterführen, einfach weil wir zusätzliche Forschungsfragen damit beantworten können und sozusagen die Scans nach den Kryptominern da einfach fortführen können, weil sie ohnehin schon dabei sind.
Das war Sebastian Schrittwieser von der Fachhochschule St. Pölten über CoinEther, eine Software zum Schutz vor fremder Schurfsoftware.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 17397.
Oh, du hast es noch geschafft.
Noch klappt's. Kontrolliert wird ja erst am Montag.
Was wird kontrolliert?
Na, die Steckdosen. Kommst du dir nicht auch der Hausmeister zum Steckdosenzählen?
Steckdosen? Warum?
Hast du vergessen? Neue Energiesparverordnung. Wenn du pro Raum mehr als 5 Steckdosen hast, wird's teuer. Lass dich nicht erwischen.
Ja, irgendwas war da. Habe ich wirklich vergessen?
Ja, Dicker. Am Montag. Klingelt's? Montag. Was ist denn da?
Hausmeistertag? Was geht denn den an? Wie viele Steckdosen?
Na, du bist aber schwer von Begriff. Montag.
Ah, Hannover. Cebit.
Cebit. Ja, Dicker. 1. April.
Ah, 1. April, du Idiot. Beinahe wäre ich drauf reingefallen.
Beinahe? Du bist drauf reingefallen. Die Cebit gibt's genauso wenig wie die Steckdosenverordnung. Aber wenn ich bis Montag genügend Aprilbots ins Netz stelle, die miteinander drüber quatschen und sich gegenseitig liken, dann wird's auch eine ganze Menge Leute geben, die noch an die Cebit glauben und das weitererzählen, wenn ich das will.
Wenn du das willst? Hast du schon gehört? Solche Falschnachrichten werden gesperrt.
Warum?
Es ist Wahlkampf. Ein Teil der Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Moment mal, die wollen den kompletten Wahlkampf verbieten?
Nein, nicht den Wahlkampf, nur Falschnachrichten.
Also doch den Wahlkampf?
Nein, nur Falschnachrichten aus Russland.
Neuen Urheberrecht? Ganz viel Geld für kleine Autoren. Was ist mit 5G auf dem Land? Digitalpakt in allen Schulen?
Machen sie doch schon, die versteigern doch gerade.
Sollte nicht vor vielen Jahren schon jede Rübe auf dem Acker online sein? Und die Kinder, sollten die nicht schon längst mit dem Tablet und ohne schwere Bücher zur Schule?
Was hast du gegen Bücher? Die brauchen keinen Akku, da gibt's keine Fake News.
Keine Fake News? Schlag mal nach bei Sommerzeit.
Ja, ich verstehe. Eine Stunde weniger.
Und Brexit? Findest du was über Brexit?
Nee, aber bestimmt bei den Abstimmungen im nächsten Jahr. Jetzt, wo wir doch endlich diesen Digitalpakt kriegen. Die machen das.
Ja klar, die machen das. Jedes Mal, wenn Wahlen sind, machen sie das. Und was machen sie immer am schnellsten? Platz für Bundestrojaner und Online-Durchsuchung.
Das digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die 5G-Auktion knackt die Milliardenmarke. Mit dieser Meldung startet unser Info-Update von und mit Lucian Haas.
Derzeit bieten die Mobilfunkunternehmen Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica O2 sowie Drillisch für die Nutzung der Mobilfunkfrequenzen für den Standard 5G. In der Versteigerung wurde bereits die Marke von 1 Milliarde Euro übertroffen. Zum Wochenende lag die Summe der Höchstgebote bei rund 1,6 Milliarden Euro. Das gab die Bundesnetzagentur bekannt. Es wird allerdings damit gerechnet, dass die Erlöse noch deutlich höher ausfallen. Die Versteigerung kann noch einige Wochen dauern. Experten rechnen mit Einnahmen für den Staat von 3 bis 5 Milliarden Euro. Der Bund will das Geld in die Digitalisierung stecken.
Die europaweite Ausstrahlung von TV-Sendungen wird erleichtert.
Das EU-Parlament hat den Entwurf einer Richtlinie verabschiedet, die die Online-Verbreitung von Rundfunkinhalten neu regelt. Damit soll der grenzüberschreitende Zugang zu den Inhalten der Sender im Internet vereinfacht werden, ohne ein sogenanntes Geoblocking. Künftig sollen europäische Rundfunkstationen Lizenzrechte für eigenproduzierte und finanzierte Sendungen nur noch im eigenen Land klären müssen, um sie dann im Fernsehen oder in Mediatheken grenzüberschreitend in der EU anbieten zu dürfen. Das gilt auch für Nachrichtensendungen oder Beiträge zum aktuellen Zeitgeschehen. National beschränkt bleiben allerdings weiterhin die Berichte über Sportereignisse im Fernsehen und im Radio.
Facebook setzt Schranken für Wahlwerbung.
Das soziale Netzwerk hat angekündigt, die Integrität von Wahlen mit neuen Tools schützen zu wollen. Schon zur Europawahl soll politische Werbung auf Facebook unterbunden werden, wenn diese aus dem Ausland finanziert wird. Damit soll in den jeweiligen EU-Staaten eine ausländische Einflussnahme auf die Abstimmung verhindert werden. Für einen Kandidaten aus Deutschland soll zum Beispiel keine Wahlwerbung aus Frankreich, Russland oder den USA geschaltet werden können. Erreicht werden soll das, indem Kandidaten bzw. ihre Werbetreibenden ihre Herkunft und Identität nachweisen müssen.
Eine Richterin empfiehlt ein iPhone-Verkaufsverbot in den USA.
Hintergrund ist ein seit langem schwelender Patentstreit zwischen Qualcomm und Apple. Die US-Handelsbehörde ITC veröffentlichte ein vorläufiges Urteil, in dem Apple ein Patentverstoß nachgewiesen wird, bei dem es um Techniken zur Energieeinsparung bei Smartphones geht. Die zuständige Richterin empfahl deshalb ein Verkaufsverbot für bestimmte iPhone-Modelle. Bevor ein Verbot tatsächlich ausgesprochen werden kann, müssen aber noch weitere Gremien prüfen, ob dies im Interesse der Öffentlichkeit ist. Am Ende müsste auch der US-Präsident Donald Trump einem Verkaufsverbot zustimmen.
Kuba und Google wollen beim Internetzugang zusammenarbeiten.
Trotz der politischen Spannungen zwischen den USA und Kuba verhandeln die kubanische Telefongesellschaft Etexa und der US-Internetkonzern Google darüber, ihre Netzwerke direkt und kostenfrei zusammenzuschließen. In dieser Woche unterzeichneten sie eine entsprechende Absichtserklärung. Die Kopplung soll den Internetzugang in Kuba verbessern. Zudem soll sie eine schnellere Versorgung mit Google Services wie die Google-Suche und YouTube ermöglichen.
Eine E-Mail legt Behörden lahm.
In Hamburg hat eine Systemadministratorin aus Versehen eine E-Mail an einen Verteiler mit 65.000 Empfängern in den örtlichen Behörden verschickt. Viele antworteten darauf, und zwar ebenfalls an alle 65.000 Empfänger. So kam es zu einer Art Kettenreaktion, die E-Mail-Server der Hansestadt überlastete. Rund 2,5 Stunden kam es zu starken Einschränkungen im E-Mail-Verkehr. Erst dann war es gelungen, die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur wieder zu normalisieren.
Sternzeit. 30. März. Licht aus für den Himmel. Heute veranstalten die Vereinigung der Sternfreunde, viele Planetarien und öffentliche Sternwarten den traditionellen Astronomietag. An über 100 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz laden Vereine und Institute zur Himmelsbeobachtung ein. Die Veranstaltungen, die jedes Jahr mehr als 30.000 Besucher anlocken, stehen dieses Mal unter dem Motto »Möge die Nacht mit uns sein«. Die Anspielung auf den legendären Satz »Möge die Macht mit dir sein« aus Star Wars hat einen bitteren Hintergrund. Denn durch immer mehr Kunstlicht werden die Nächte hierzulande immer heller. Ein funkelnder Sternenhimmel ist nur noch von wenigen Gegenden aus zu bestaunen. Passend dazu findet heute auch die Earth Hour statt, die Stunde der Erde der Naturschutzorganisation WWF. Ab 20.30 Uhr Ortszeit sollen überall auf der Erde für eine Stunde die Lichter ausgehen, als Zeichen für den Klimaschutz. Die Beleuchtung etwa des Brandenburger Tors für eine Stunde abzuschalten, hat nur symbolische Wirkung. Wichtiger wäre es, viele unnötige Lichtquellen dauerhaft zu entfernen. Die preiswerten LED-Lampen haben zu einer starken Zunahme von Außenbeleuchtung geführt. Viele Gärten werden fast taghell erleuchtet, was zum Tod zahlreicher Insekten führt und das Firmament mit Licht verschmutzt. Beim Astronomietag beraten die Experten vor Ort, wie sich Lampen sinnvoll einsetzen lassen, indem sie etwa nur Richtung Boden strahlen und nicht nach oben. Mit etwas gutem Willen bleibt auch weiterhin die Nacht mit uns.
Dürfen Schülerinnen und Schüler streiken? Diese Frage wird gleich bei Streitkultur diskutiert um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war's von Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber am Mikrofon.